Amate of Heathens and Heroes, Jeanne d'Arc. Ja, es ist endlich soweit. Nach knapp 70 Folgen Amate haben wir uns entschieden, eine Heathens and Heroes Folge einer Frau zu widmen. Und zwar nicht irgendeiner. Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans. Ihr Leben ist dermaßen ereignisreich und von Mythen umrankt, dass man zahllose Blockbuster damit füllen könnte. Sie empfing göttliche Visionen, trat als überzeugte Christin und begnadete Rednerin auf, motivierte die kriegsmüden Menschen und führte die Franzosen zum Sieg in der Schlacht. Und all das, bevor sie 20 Jahre alt war. Ihr Leben ist ohnehin beeindruckend, um es mal milde zu formulieren, doch wegen ihres Geschlechts nochmals außergewöhnlicher. Wie ihr wisst, ist die Geschichte der Menschheit die längste Zeit hindurch eine Geschichte der großen Männer, ob man das schönreden möchte oder eben nicht. Die Welt der Antike, des Mittelalters und auch der allerlängsten Teile der Neuzeit ist eine Welt von Männern für Männer. Das beweisen uns Beispiele aus allen Epochen und Kulturkreisen. Es waren mehr Pferde als Frauen römische Konsul. Man konnte ganze Traktate athenischer Intellektueller lesen und würde nicht einmal den Namen einer Frau darin finden. Effeminare, zu Deutsch so viel wie verweiblichen, stellte in Rom ein stark negativ konnotiertes Wort dar. Auch Männer wie Martin Luther, Gandhi oder Johann Gottfried Herder, ein berühmter Philosoph des 19. Jahrhunderts, posaunten einige Zitate hinaus, die heute als extrem frauenfeindlich gelten würden. Ein Beispiel. Herder sagte wörtlich: Eine Henne, die kräht, und ein Weib, das gelehrt ist, sind üble Vorboten. Man schneide beiden den Hals ab. Arthur Schopenhauer meinte mal, Frauen seien das in jedem Betracht zurückstehende zweite Geschlecht, dessen Schwäche man demnach schonen soll, aber welchem Ehrfurcht zu bezeugen über die Maßen lächerlich ist und uns Männer in ihren eigenen Augen herabsetzt. Um es also auf den Punkt zu bringen, die Welt ist lange Zeit offen und schonungslos frauenfeindlich und drängt Frauen im öffentlichen und politischen Leben ins Hintertreffen. Das war auch bei Jeanne d'Arc der Fall. Wer sie war, was sie antrieb und wieso ein kleines Mädchen wohl eine der mutigsten Personen Frankreichs war, darum geht es heute. Kapitel 1: Die einfachen Ursprünge. Jeanne d'Arc wurde Anfang des 15. Jahrhunderts in Frankreich geboren. Wann genau, können wir heute nicht mehr feststellen, denn sie erblickte das Licht der Welt als Spross einer Bauernfamilie. Ein akkurates Taufregister existierte damals einfach noch nicht. Es muss so ungefähr um das Jahr 1412 herum geschehen sein. Geboren wurde sie in Domremy in Lothringen, an der Grenze zu Burgund. Ihre Eltern waren für bäuerliche Verhältnisse nicht arm. Ganz im Gegenteil. Sie waren für die ländlichen Bedingungen fast schon eine wohlhabende Oberschichtenfamilie. Über Jeannes Kindheit wissen wir so gut wie nichts. Wir wissen nur, dass sie aus allen auf uns gekommenen Berichten eine sogar für mittelalterliche Verhältnisse wahnsinnig fromme Frau war. Oder besser gesagt, ein frommes Mädchen. Sie betete mehr und eifriger als die meisten Erwachsenen in ihrer Umgebung und gab sich größte Mühe, ein gottgefälliger Mensch zu werden. Laut den Quellen war sie demütig, bescheiden, ruhig, klug und mutig, jedoch ohne eine Spur von Zorn oder Hitzköpfigkeit oder irgendwelcher Ungeduld. Angeblich ging sie im Gegensatz zu den anderen Kindern am Land nach verrichteter Aufgabe nicht zum Spielen, sondern in den Gottesdienst. Teilweise morgens und abends. Die Grundgebete der katholischen Kirche, das Ave Maria und das Vaterunser, konnte sie angeblich schon als kleines Kind auswendig. Das ideale junge christliche Mädchen also. So erzählen es uns zumindest die alten Berichte. Wie viel daran nun wirklich wahr ist, das können wir heute schwer überprüfen, denn ein mittelalterlicher Geschichtsschreiber trug auch gerne mal ein wenig dicker auf. Daneben gingen sie ihren Eltern musterhaft zur Hand, fütterte das Vieh, molk die Kühe, streute Stroh und trieb sie des Abends in den Stall. Ihrer Mutter half sie beim Nähen und Spinnen. Alles in allem war ihre Kindheit relativ unspektakulär. Eine klassische Bildung erhielt sie nie. Sie erhielt keine Art von Unterricht und sprach auch keine Sprache außer Französisch, auch keinen Brocken Latein. Das wäre für sie als Frau auch mehr als ungewöhnlich gewesen. Alles verlief friedlich und fast schon langweilig, denn der Krieg hatte ihre Region wenig in Mitleidenschaft gezogen. Doch dann, plötzlich, geschah etwas Sonderbares. Jeanne hörte Stimmen. Mit etwa 13 Jahren soll sie das erste Mal Stimmen tief in ihrem Kopf sprechen gehört haben. Und zwar nicht irgendwelche Stimmen, sondern die des Erzengels Michael. Einer von Gottes höchsten Geschöpfen soll ihr Botschaften des Herrn souffliert haben. Die französische Expertin Iris Becher schrieb dazu: Es geschah im Sommer, zur Mittagszeit, wo sich Jan im Garten ihres Elternhauses befand. Die Stimme des Erzengels forderte sie auf, regelmäßig zur Kirche zu gehen und bestärkte sie, ihre Jungfräulichkeit zu bewahren. Er sagte ihr voraus, dass die heilige Margarete und die heilige Katharina ebenfalls zu ihr sprechen werden. Diese Stimmen erschienen Jean nicht nur einmal. Sie kamen immer wieder, motivierten sie und drangen sie förmlich zu folgenden Schritten. Der Erzengel Michael gab ihr mehrfach den Auftrag, nach Frankreich zu gehen, um es vor dem Untergang durch die englische Herrschaft zu retten. Dieser Auftrag beinhaltete auch, den König Karl VII. Nach Reims zu führen, um ihn dort zu krönen. Auch rieten ihr die Stimmen der heiligen Katharina und Margarete, für die Rettung Frankreichs zunächst nach Vaucouleurs aufzubrechen, um den Hauptmann des Königs, Robert von Baudricourt, um Hilfe zu bitten. Das mit St. Michael war naheliegend, denn er galt als der Schutzpatron Frankreichs und als heiliges Symbol des Widerstands gegen die Engländer. Die anderen Personen, die ihr angeblich ins Ohr flüsterten, waren keusche christliche Frauen, die für die Bewahrung ihrer Jungfräulichkeit zu sterben bereit waren. Und Jean wollte ihnen nacheifern. Anders als viele andere Menschen mit solchen Fähigkeiten, Seher, Hellseher oder ähnliches, war sie weder exzentrisch noch weltfremd, noch sonst irgendwie abgedreht. Ein ungewöhnlicher Charakter für ein so gewöhnliches Mädchen. Kapitel 2. Störrisch. Jean wusste früh, dass sie zu mehr berufen war als zu einer Milchmagd oder dem debil grinsenden Beiwagen eines Ehemanns, der vielleicht nur auf ihre Mitgift scharf war. Jean wusste, dass sie eine Rolle in diesem Krieg zu spielen hatte. Seit über 90 Jahren tobte der Krieg zwischen den französischen und englischen Adelsfamilien um die Vorherrschaft in Frankreich. Und Frankreich sah nicht gut aus. Eine Niederlage nach der anderen mussten sie gegen England einstecken. Peinliche Fehler wie die Gefangennahme des Königs und Niederlagen trotz derber Überzahl waren geschehen. Und das nicht nur einmal. Jean wusste, sie würde sich ihrem bäuerlichen Schicksal nicht fügen können und sie würde es auch nicht wollen. In der Literatur heißt es dazu, Jeans Vorhaben gestaltete sich ganz und gar als hindernisreich. Ihre Eltern bekamen mit, dass sie vorhatte, Domremy zu verlassen. Aus Angst und Missfallen, dass Jean mit Kriegsleuten davonziehen konnte, setzten sie alles daran, ihre Abreise zu verhindern. Sie suchten ihr einen Mann und drängten sie zur Heirat, welche Jean jedoch verweigerte. Dieser Mann ließ sich nicht leicht abwimmeln und verklagte Jean auf Bruch eines Eheversprechens. Vor Gericht wurde sie letztendlich freigesprochen, da sie nie ein solches Versprechen gegeben hatte. Mit diesem einschneidenden Erlebnis setzte sie ein Zeichen und brach aus ihrem gewohnten Leben aus. Im Jahre 1428 begab sie sich nach Vaucouleurs, um dort den Hauptmann Robert von Baudricourt zu treffen. Sie wurde sofort zurückgewiesen, zumal sie ohne Ausrüstung und ohne jede Erfahrung vor ihm stand. Jean war mehr oder weniger darauf vorbereitet, da ihr Stimmen zuvor prophezeiten, dass Baudricourt sie mehrfach abweisen würde. Es blieb nicht bei der Ablehnung an sich. Baudricourt ließ Jean sich zu einem Exorzismus unterziehen, um sicherzugehen, dass sie eben nicht besessen war. Denn sie erzählte ihm, dass sie Karl VII. Zur Königsweihe nach Reims begleiten sollte und dafür seine Hilfe benötigte, was sich in Vaucouleurs sehr schnell herumsprach. Doch Jeans Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Nach zweifachem Scheitern wurde ihr dritter Anlauf mit Erfolg gekrönt und der zuständige französische Beamte nahm sie ernst. Er willigte ihr Bitten ein für eine königliche Audienz. Mehr noch, er überreichte ihr ein Schwert und stellte ihr eine kleine Eskorte zur Verfügung, mit der sie die Reise bestreiten sollte. Das war äußerst großzügig, denn ein Schwert war immens teuer und die Eskorte war bitter nötig. Denn damals wie heute ist das Reisen für Frauen eine riskante Angelegenheit. Jean trug zur Männerkleidung, um nicht aufzufallen. Doch diese Tarnung diente vor allem dem Zweck, dass sie nicht geschändet werden sollte. Denn die Stimmen, die sie zu hören behauptete, betonten lautstark und deutlich, dass sie ihre Jungfräulichkeit unbedingt behalten musste, um Gottes Werk zu verrichten. Kapitel 3. Der König in Not. Nach einer Reise von 11 Tagen quer durch Feindesland kam Jean in die Stadt Chinon, um den König zu treffen. Es war der März des Jahres 1429. Jean war zu dieser Zeit gerade einmal ungefähr 17. Mehr noch ein Mädchen als eine Frau, zumindest dem Aussehen nach. Sie würde alsbald die einmalige und enorm ehrenvolle Gelegenheit erhalten, mit dem König Dauphin, dem Kronprinzen Frankreichs, sprechen zu dürfen. Das war eine Sensation. Die Sache ist die. Die allermeisten Leute im Mittelalter wussten nicht mal, wie ihr König aussah. Ohne Film, Fernsehen oder Zeitungen, woher denn auch? Allerhöchstens auf Münzen waren Monarchen des Öfteren abgebildet. So war es zumindest in der Antike. Sie waren das einzige Massenmedium der vorindustriellen Zeit. Die allermeisten Leute waren dem König natürlich auch nie begegnet. Für Bauern war es ungewöhnlich, ihr Gehöft überhaupt jemals zu verlassen. Die meisten Menschen lebten und starben in derselben Ecke, in der sie geboren worden waren. Ein König hätte wohl ohne Insignien, Geschmeide und Gefolge einfach inkognito in einer Schenke in ein entlegenes Dorf gehen können und wäre unerkannt geblieben. Der Dauphin von Frankreich empfing sie und sie konnte ihn von ihren Visionen überzeugen. Um zu testen, ob sie tatsächlich von Gott gesandt worden war, verkleidete er sich als einfaches Mitglied des Hofes. Doch Jeanne durchschaute die Maskerade und identifizierte ihn gleich als den Dauphin, obwohl sie ihm noch nie begegnet war. Doch bevor das Treffen stattfinden könnte, musste man Jeanne gründlich untersuchen. Nicht etwa aus gesundheitlichen Gründen, sondern kirchlich. Sie wurde von den renommiertesten Gelehrten und Klerikern Frankreichs vernommen, geradezu verhört, und man vergewisserte sich, dass diese Stimmen tatsächlich existierten und nicht das Auswuchs blühender Fantasie gewesen waren. Hinzu kam, dass man überprüfen musste, ob diese Stimmen denn wahrlich die Stimmen Gottes und nicht des Satans waren. Danach stand noch eine medizinische Untersuchung an. Man wollte vor allem ihre Jungfräulichkeit zweifelsfrei feststellen, denn der Status de Virgo Intacta, der unangetasteten Jungfrau, brachte mächtige Bonuspunkte und er bewies den Klerikern ohne jeden Zweifel, dass sie keine Unzucht mit dem Satan getrieben hatte. 3 Wochen dauerten diese Untersuchungen an. 3 Wochen, die Frankreich nicht hatte. 3 Wochen, in denen trotz allem der Kriegszustand herrschte. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Untersuchungen galt Jeanne als unbefleckt, rein und vertrauenswürdig. Sie würde nun zum König vorgelassen werden. Dort gelangte sie als erstes erneut in ein Kreuzverhör der Kleriker. Jeanne sollte durch ein Zeichen beweisen, dass sie Gott gesandt war, um den letzten Kleriker zum Schweigen zu bringen. Sie entgegnete ihnen, dass sie nach Orléans geführt werden sollte, um jenes Zeichen dort zu geben. Zudem begann sie, Voraussagen zu treffen. In der Fachwelt heißt es wie folgt. Im Zuge dessen machte Jeanne dem König gegenüber 3 Voraussagen. Erstens behauptete sie, die Stadt Orléans würde durch ihre Hand befreit und die Engländer von dort vertrieben. Zweitens würde sie König Karl VII. Nach Reims führen, damit er gesalbt würde. Drittens sprach sie davon, dass Paris wieder in den Besitz König Karl VII. Gelangen würde. Da sich der König in einer derartigen Notlage befand, berief er sich auf die Jungfrau und nahm ihre Hilfe an. Für die junge Jeanne wurde eine passende Rüstung angefertigt und ihr wurde sogar eine kleine Truppe von militärisch erfahrenen und kampfgestählten Soldaten zur Seite gestellt. Allem Anschein nach glaubte man tatsächlich an sie. Kapitel 4 Orléans. Wie kam Jeanne d'Arc eigentlich zu ihrem zweitengängigen Namen? Johanna, die Jungfrau von Orléans. Jeanne bereitete sich darauf vor, nach Orléans zu marschieren. Sie verfasste einen Brief als Warnung an die Engländer. Eines der berühmtesten Schriftstücke der Frau, die wir erhalten haben. Vermutlich ließ sie ihn verfassen, denn sie konnte aller Wahrscheinlichkeit nach weder lesen noch schreiben. In diesem Brief verlangte sie von England die restlose Aufgabe der Stadt Orléans. Würden sie kooperieren, würde Gnade walten lassen werden. Ansonsten würde sie sie mit Gewalt nehmen. Jeanne sah sich nicht als Eroberin noch als Strategin. Sie sah sich als simples Werkzeug Gottes, um seine göttliche Ordnung wiederherzustellen. Und laut dieser sollte aller französischer Boden in französischer Hand sein. Das ist eine typische Argumentation des Mittelalters, denn viele Herrscher beriefen sich auf den Allmächtigen, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Es wundert wohl niemanden, dass die Engländer sich auf diesen Handel nicht einließen. Einerseits wäre es eine Absurdität gewesen, sich einer Frau, die noch dazu ein halbes Kind war, unterzuordnen, und abgesehen davon empfanden sie diese Bedingungen weder als fair noch angebracht. England war zu dieser Zeit am Siegen, und das wussten sie auch. Um die unsterblichen Seelen der Engländer zu retten, schickte sie noch einen Brief mit sehr ähnlichem Inhalt, eine Aufforderung zur Kapitulation. Auf diese wurde wieder nicht eingegangen. Ein erster Angriff folgte. Blutig, erfolglos und für beide Seiten überaus verlustreich. Den Berichten zufolge blutete Jeanne das Herz, als sie so viele mutige Männer im Kampf fallen sah. Um das Blutvergießen zu stoppen, sandte sie sogar noch ein drittes, fast schon verzweifeltes Schreiben mit der Mahnung zur Vernunft. Die Engländer sollten sich zurückziehen. Sie betonte im Schriftstück schon, dass dies die letzte Art von Verhandlung sei, zu der sie bereit wäre. Ansonsten würden die Federn schweigen und die Waffen sprechen. Und wieder geschah nichts und eine Schlacht um Orléans tobte. In dem schier nicht enden wollenden Getümmel kamen viele Männer um. Doch das Blatt wandte sich zugunsten Frankreichs. Die Geschichtsbücher verraten uns. Am 8. Mai 1429 war es endlich soweit. Nach einer endlosen Schlacht zogen die Engländer ab und Orléans war befreit. Die Befreiung entpuppte sich als Zeichen, das Jeanne Karl dem 7. in Chinon versprochen hatte. Und der 8. Mai wurde zum Feiertag ernannt. Nachdem Orléans entsetzt worden war, konnte man sich dem nächsten Schritt widmen. Der Krönung Karls des 7. in Reims. Dem voran ging eine ganze Siegesserie der Franzosen. Mit dem Sieg von Orléans bauten sie ein unheimliches Momentum auf und trieben die Engländer regelrecht vor sich her. Ein Triumph folgte auf dem nächsten und das Kriegsglück wandte sich scheinbar zugunsten Frankreichs. Jeanne d'Arc wurde hierbei sehr populär und aufgrund ihrer Tugendhaftigkeit als Jungfrau von Orléans eine lebende Legende. Richtigen Kampfeinsatz in dem Sinne sah sie dabei auch. Sie war an der vordersten Linie zu finden, erschlug jedoch nie selbst einen Feind. Einerseits wäre das der friedliebenden und frommen jungen Frau wohl mehr als zuwider gewesen und andererseits, naja, wie erwähnt, war sie eine junge, zierliche Frau, umringt von ausgewachsenen Männern. Ihr Kampfwert im 1-gegen-1 wird wohl eher bescheiden gewesen sein. Kapitel 5: Abwärtsspirale. Die Engländer verließ schon langsam der Mut. Nach den andauernden Niederlagen begann man sich ernsthaft zu fragen, ob Jeanne womöglich wirklich vom Allmächtigen entsandt worden war und sie damit auf der falschen Seite standen. Nicht wenige der Männer fürchteten sie. Reims selbst war noch vom Feind besetzt und Karl musste unbedingt in Reims gekrönt werden, denn in der Stadt lag die heilige Ampulle, in der sich das Öl befand, mit dem er gesalbt werden sollte. Das mag jetzt albern klingen, aber diese Zeremonie war unheimlich streng reguliert und musste penibel befolgt werden. Zu diesem Zeitpunkt aber war Jeannes einschüchternde Wirkung auf die Engländer schon so stark geworden, dass es von ihrer Seite reichte, einen einfachen Brief zu senden. Jeanne sandte ein Schreiben mit der Forderung nach Räumung. Und prompt waren die Besatzer verschwunden. Frankreich konnte Reims wieder in Besitz nehmen. Selbst die Bewohner der Stadt waren schockiert darüber, wie schnell alles ging und gelobten ihrem König eiligst die Treue und Gehorsam. Es war der 17. Juli 1429. Der unumstrittene Höhepunkt von Jeannes Erfolg und Einfluss. In ihrem Beisein wird Karl zum König gesalbt, mitten in Reims, wo dies seit Jahrhunderten traditionell geschehen war. Das war Jeannes größte Stunde. Sie hatte ihre Prophezeiungen wahrmachen können und Frankreichs Lage in diesem Krieg schlagartig verbessert. Und sie war zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch nicht einmal volljährig. Jeanne selbst wollte nun nach Paris ziehen. Der König wählte aber einen Umweg und der König bekam, was er wollte. Immer. Die Vorhaben der beiden waren nicht immer identisch und nun fühlte Jeanne sich irgendwie hintergangen, verraten. Und nichts, so sagte sie selbst, fürchtete sie so wie kalten Verrat. Danach ging es für die junge Dame schlagartig bergab. Bei Iris Becher heißt es. Ihren ersten militärischen Fehltritt erlebte Jeanne bei La Charité am Ende des Jahres 1429. Kurz darauf, Anfang des Jahres 1430, missglückte der Sturm auf Paris, woraufhin die Belagerung abgebrochen werden musste. Dies war Jeannes erster größerer Rückschlag in ihrem Kriegeszug. Philipp der Gute, Burgunder, Cousin von Karl dem 7., führte Krieg gegen denselben, da sie sich nicht auf ein Friedensabkommen einigen konnten. Im Mai 1430 wurde Jeanne in Compiègne durch Philipp den Guten gefangen genommen, worüber sich die Engländer und Burgunder sehr freuten und auch erleichtert waren. Philipp der Gute betrachtete die Gefangennahme der Jungfrau als großen Schlachtsieg und verbreitete so rasch die Neuigkeit. Ein brutaler Erfolg für England. Nun ging es daran, ihr den Prozess zu machen. Richtig gehört, den Prozess. Man klagte sie allerdings keiner politischen Vergehen oder Kriegsverbrechen oder dergleichen an. Offiziell wollte man sie wegen ganz anderer Dinge verurteilen. Kapitel 6: Häresie. Jeanne war eine Galionsfigur, ein Symbol. Sie war eine Standarte, um die sich die Leute scharen konnten. Solange sie lebte und gesund genug war, um auf einem Pferd zu sitzen, war sie für England brandgefährlich. Dem musste ein Ende gesetzt werden. Und jetzt kommt der Plot-Twist. Als die Burgunder Jeanne gefangen hatten, lieferten sie sie nicht sofort England aus, sondern verlangten Lösegeld von König Karl. Der aber weigerte sich, eine ausgewiesene Kriegsheldin wie Jeanne und ein Symbol für Frankreichs Kampfeswillen freizukaufen. Laut ihm war der Preis einfach zu hoch. Zum einen mag da was dran gewesen sein, denn Karl litt an akuter Geldnot. Allerdings wollte er auch mittlerweile nicht mehr mit der Frau in Verbindung gebracht werden, denn sie war der Ketzerei angeklagt worden. und somit schlechte PR für ihn. Auch ist kein einziger ernsthafter Versuch nachgewiesen, dass der König oder Jans Gefolge versucht hätten, sich zu befreien. Jan ist also eiskalt verraten worden, fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Das war nicht gerade ein feiner Zug des Monarchen. Schlussendlich wurde das hohe Lösegeld für sie allerdings bezahlt. Aber nicht vom König, sondern von der Universität Paris und der Heiligen Inquisition. Man wollte ihr den Prozess machen und sie formell zur Ketzerin verurteilen. In der Stadt Rouen entspann sich daraufhin ein langwieriger Inquisitionsprozess. Mehrere Monate hindurch. Im Jahre 1431, als Jeanne gerade einmal 19 Jahre alt gewesen sein dürfte, von Februar bis Mai. Ein hoher Bischof leitete diese Angelegenheit. Am 21. Februar fand erstmals eine Vernehmung in der Öffentlichkeit statt. Insgesamt sogar 6 Mal ließ man die Vernehmungen öffentlich zu, um Jeanne publikumswirksam zu diffamieren und zu diskreditieren. Die Anklagepunkte lauteten Hexerei und Zauberei. Hierbei versteifte man sich vor allem auf die Stimmen und bezichtigte sie eines Pakts mit dem Teufel. Alle ihre Taten und Errungenschaften sollen unter seiner schändlichen Führung stattgefunden haben. Allerdings war sie zu diesem Zeitpunkt und blieb es auch bis zu ihrem Ableben eine Virgo Intacta. Und Unzucht mit dem Teufel war ein fester Bestandteil eines solchen Satansbundes. Also konnte man gerichtlich nicht über diese Schiene fahren. Selbstverständlich war es kein reiner Glaubensprozess. Er wurde aber als einer ausgegeben. Sicher spielten auch politische Hintergründe eine ausschlaggebende Rolle, denn Jeanne hatte den Engländern empfindliche Niederlagen beigebracht und diese galt es nun zu rechtfertigen. Nur der Teufel hätte ihr die Kräfte gegeben, England zu besiegen, nicht Gott. So lautete die Argumentation. In den Quellen selbst heißt es: Es ist allgemein bekannt, dass seit geraumer Zeit eine Frau, die sich Jean La Pucelle nennen lässt, das Gewand des weiblichen Geschlechts ablegend, was dem göttlichen Gebot zuwiderläuft, Gott ein Greuel ist und von allen Gesetzen missbilligt wird und verboten ist, Männertracht angelegt hat und Waffen trägt. Sie hat grausam Menschen getötet und, wie man sagt, dem einfachen Volk, um es zu verführen und zu missbrauchen, zu verstehen gegeben, sie sei von Gott gesandt und kenne seine Geheimnisse. Des Weiteren andere sehr gefährliche und unserem katholischen Glauben höchst abträglich und empörende Irrlehren verbreitet. Kapitel 6. Schreckliches Ende. Jeanne war mit Sicherheit eine kluge Frau. Sie trat während des Prozesses, obwohl sie nie klassische Bildung erhalten hatte, sehr selbstbewusst auf und bestand darauf, sich selbst zu verteidigen, im Namen Gottes. Die Ankläger waren anfangs baff, denn sie rechneten mit einem ungebildeten, vielleicht sogar dummen und mit Sicherheit noch kindlich naiven Mädchen. Ein solches trafen sie allerdings nicht an. Im Prozess gab sich Jeanne sehr zuversichtlich, wortgewandt und schlagfertig. Sie ging sogar in die Offensive und drohte den Richtern, dass sie sich Gott zum Feind machen würden, wenn sie sie verurteilten. Jeanne betonte immerzu, dass sie nicht aus Machtgier, Ehrgeiz oder ähnlichen Motiven gehandelt hatte, sondern aus reiner Gottesfurcht. Jeanne musste allerdings schon während des Prozesses gewusst haben, dass sie geliefert war. Aus dieser Misere würde sie nicht lebendig herauskommen. Sie wurde als Schismatikerin, als Kirchenspalterin und Ketzerin bezeichnet. Außerdem verstieß sie mehrfach gegen weltliches Sittenbild der damaligen Zeit, indem sie Männerkleidung, sogar Rüstungen trug und sich in Kriege einmischte. Das stellte für damals eine regelrechte Absurdität dar und einen Angriff auf die öffentliche Ordnung. Jeanne entgegnete daraufhin klug, dass sie dies nur tat, um sich zu tarnen und ihre wertvolle Jungfräulichkeit im Namen Gottes zu schützen, nicht um Männer zu verhöhnen. Danach wurde ihr vorgeworfen, Menschen im Kriege grausam getötet zu haben. Auch das war eine Lüge, denn wie gesagt, erschlug sie nie jemanden selbst. Bei Orléans, ganz im Gegenteil, soll sie bitterlich geweint haben, weil so viele ertranken. Auch muss man dazu erwähnen, dass trotz Jeannes verhältnismäßig beeindruckender und schlauer Natur ihre Ankläger auf einem ganz anderen intellektuellen Level waren und sie mit bohrenden Fragen traktierten. Sie musste peinlichst aufpassen, sich nicht zu widersprechen. Dabei unterliefen ihr 2 Fehler im Prozess. Einer davon war gravierend. Sie behauptete, der Erzengel sei dem König erschienen. Das wurde als blanke Ketzerei abgetan. Der Prozess war natürlich eine Farce. Vollkommen voreingenommene Richter. Man versuchte zwar, Jeanne gut zuzureden und sie zu überzeugen, sich der Kirche zu unterwerfen und wieder in für sie angemessene Frauenkleider zu schlüpfen. Jeanne aber lehnte, wie erwartet, ab. Allein Gott sei ihr Richter, soll sie dabei gesagt haben. Der Prozess wurde penibel protokolliert, satte 70 Artikel. Diese stellen Jean in ein denkbar schlechtes Licht. Die Literatur sagt, diese 12 Artikel, die man insgeheim, den Akten verfälschend, abgefasst, deren Berichtigung man unterschlagen, die man vorher der Jungfrau gar nicht zur Anerkennung mitgeteilt, sie bildeten den Grund, worauf 58 Gelehrte der Universität von Paris und das Kapitel von Rouen ihr Gutachten über die Jungfrau abgaben und auf das hin sie dann verurteilt wurde. Von der Falschheit der Artikel war keine Rede. Die vollständigen Akten verlangte man nicht. Jeans Klugheit beeindruckte die anwesenden Personen, rettete sie aber nicht. Ein Teil der Richter versuchte sie, wohl auch in einem Akt der Barmherzigkeit, so weit einzuschüchtern, dass sie alles widerrief und sich der Kirche unterwarf. Das klingt komisch, macht aber durchaus Sinn, denn nur so konnte man ihr Leben auch retten. Ihr wisst vermutlich, welche Strafe auf einen Ketzer wartete. Jean knickte vor lauter Angst nach all dem immensen Druck ein. Es ist erstaunlich, dass sie überhaupt so lange durchhielt. Sie unterzeichnete einen Wisch, der ihrem Widerruf bedeutete. Sie würde zwar lebenslang im Kerker hocken und Frauenkleider tragen müssen, doch sie wäre am Leben. Kurz darauf kam Jeanne jedoch wieder zu sich und machte kehrt. Sie zog ihren Widerruf zurück. Sie sagte, ich will lieber sterben als widerrufen, was ich auf Gottes Befehl getan habe. Ich bin wohl unterrichtet und habe gelernt, was ein gutes Kind wissen soll. Was man mir von Zauberei und Wahrsagerei aufbürdet, das leugne ich ganz und gar. Weder Zauberei noch Schwarzkunst habe ich getrieben. Und was das Glück meiner Fahne betrifft, so stelle ich das Gott anheim, das er ihr zugeteilt hat. Und damit war ihr Leben verwirkt. Sie wurde als rückfällige Ketzerin zum Tode ab Scheiterhaufen verurteilt. Und sie wurde am 30. Mai 1431 gegen 8 Uhr morgens auf dem Marktplatz von Rouen auf einem für sie errichteten Scheiterhaufen verbrannt. Sie soll während der Hinrichtung nur um ein Kreuz gebeten haben und zu den Heiligen gesprochen haben. Ihre letzten Worte sind der Überlieferung nach Jesus. Um sie nicht zu einer Reliquie werden zu lassen, verstreute man die Asche in der Seine. Und so starb Jeanne d'Arc, von allen verlassen, als Ketzerin im Alter von 19 Jahren. Und was lernen wir daraus? Eiserner Wille ist die stärkste Waffe.